Andreas, steile These, manuelle Angebotserstellung ist der größte versteckte Flaschenhals im Unternehmen. Warum? Weil niemand tatsächlich die Kosten rechnet. Würdest du mir dazu stimmen?
Ich bin gespannt. Also lass uns drüber reden vielleicht, zustimmen, weil das erste Einschränkung, die ich machen würde, ich würde sagen, das trifft auf Mittelstand zu, weil Unternehmen, ja, großen Unternehmen, Konzernen und so, da wird nichts manuell erstellt, weil sie jetzt ihr CRM-System so weit getuned haben, dass es halt das ordentlich macht. Aber,
weil Technologien vorhanden sind, ja.
Ja, genau. Aber da ist halt auch viel Geld und Know-how reingeflossen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Deswegen haben sie da natürlich auch einen gewissen Vorsprung. Die Frage ist nur, vielleicht muss das heute noch so sein und muss das so viel Geld kosten und geht es nicht auch anders? Aber da können wir ja gleich mal drüber sprechen.
Lass uns das als Zielbild mitnehmen. Ich würde gerne dieses Szenario ein bisschen ausschmücken. Ja, da kannst du schon mal deinen Bleistift rausholen. Jetzt gibt es was zu rechnen. Ja? Ich würde nämlich tatsächlich behaupten wollen, ein Vertriebsmitarbeiter verbringt 60-70% seiner Zeit nicht mit Verkaufen, sondern mit Administration in so einem Angebot.
Würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, Herr Lüthers, weil ich kenne noch eine alte Statistik, während ich noch aktiv quasi im Vertrieb war, und ich bin es ja heute quasi auch noch, aber in anderer Rolle. Damals hieß es sogar 85% ist der Vertriebler nicht beim Kunden und nicht im Kundengespräch oder im Kontakt, sondern in irgendwelchen administrativen Schwachsinnsaufgaben, Meetings, was auch immer. Und sei es Besuchsberichte, sei es Angebotserstellung, sei es Vertriebsmeetings, sei es irgendwelchen Zeug wieder lesen, was irgendwo rumgeschickt wird, E-Mails, bla bla bla. Und das ist für mich nicht nur eine Statistik, sondern es ist ist Realität, auch heute noch.
Dann lass uns doch dieses Katastrophenszenario noch ein bisschen mehr ausmachen. Was kostet ein durchschnittlicher Vertriebsmitarbeiter pro Jahr?
Ein durchschnittlicher kostet 80.000, ein guter kostet vermeintlich mehr, aber am Ende des Tages weniger. 80.000, es sei denn, er fängt irgendwie gerade an, dann kostet er vielleicht 60.000. Aber 80.000 ist ja nur der Anfang der Wahrheit, da kommen die Arbeitgebernebenkosten, dann kommt in der Regel ja noch ein Fahrzeug dazu, dann kommen Spesenkosten dazu, wie zum Beispiel Tanken, Übernachtungen, Messe, Equipment, Essen gehen mit dem Kunden, bla bla bla. Also ich sag mal, Minimum 120, eher 150.000 Euro pro Jahr.
So, eine ganze Stange Geld. Was würde es denn kosten tatsächlich, wenn dieser Mitarbeiter, den du gerade quantifiziert hast, wenn der 25 bis 30 Stunden pro Woche nur damit verbringt, irgendein Copy and Paste, Formatierung, Layouting, die aktuelle Datei zu suchen fürs Angebot etc. pp. Verbringt. Ja. Was würde das kosten?
Naja, wenn wir jetzt sagen, er ist 60-70% nicht am Kunden oder 85, dann nehmen wir jetzt mal konservativ die 60%. Vertriebler mit schlecht gerechnet 120.000 Euro sind es 72.000 Euro. Wenn man bei 150 sind, sind es 90.000 Euro allein. Das, die ja nur mit administrativen Zeug verbringen. So,
90.000 Euro für Tippen statt Deals.
Ja, mal Anzahl der Vertriebler, ne?
So. Wenn man Angebote manuell erstellt mit verschiedenen Word-Vorlagen, es gibt meiner Meinung nach drei Katastrophenszenarien oder Pain-Szenarien, sagen wir mal so. Ja. Nummer 1, Versionschaos. Jeder Vertriebsmitarbeiter hat im Prinzip seine eigene Version. Welche ist denn jetzt die aktuelle?
Ja, dann pass auf, bevor du weitermachst mit Katastrophenszenario Nummer 2, kann ich eine Geschichte erzählen. Ich war im September in einem Kundenprojekt, wo wir auch mal dann wieder Standards eingeführt haben, weil es in dem Verkaufsprozess einfach notwendig ist, weil da viele Leute involviert sind. Und dann war ich Anfang November wieder vor Ort. Und in der Zeit haben sich wieder 5 Standards vermeintlich eingeschlichen. Innerhalb von nur 4 Wochen.
Ja. Krass. Super. Schöne.
Ja, man hat beim vermeintlichen Standard wieder definiert, auch in der Word-Vorlage von mir aus. Dauert nicht lange, aber dann habe ich schon wieder mehrere neue Sachen.
Siehst du, und das ist eine schöne Überleitung für dieses Pain-Szenario Nummer 2, ist nämlich die Inkonsistenzfalle. Das ist, dass jeder Vertriebsmitarbeiter seine eigene Version hat und dementsprechend für einen ähnlichen Kunden komplett unterschiedliche Angebote ausarbeitet. Mit unterschiedlichen Rabatten, unterschiedlichen Preisen, unterschiedlichen Bedingungen, das ist eine Katastrophe. Das ist keine Strategie, das ist kein System, das ist einfach nur Chaos. Das ist die Inkonsistenzfalle.
Ja. So, Painpoint Nummer 3, Herr Lüthers.
Geschwindigkeit. Ja, der Konkurrent hat vielleicht eine technische Automatisierung, einen automatisierten Prozess. Der ist in der Lage, innerhalb von 2 Stunden ein vernünftiges, fehlerfreies, präzises Angebot rauszuhauen, was den Kunden-Pain, den Leidensdruck komplett und direkt anspricht. ich brauche dafür 2 Tage und schicke dann ein fehlerhaftes Angebot raus. Ja, Konsequenz. Ja,
also da würde ich jetzt nochmal kurz auch intervenieren wollen.
Okay.
Weil es geht ja jetzt nicht nur darum, einfach schnell ein Angebot rauszujubeln, nur weil bei mir jetzt irgendeiner eine Artikelnummer anfragt, gefühlt. Sondern für mich geht es ja immer noch darum, ich muss mit dem Kunden ins Gespräch gehen, ich muss nochmal verifizieren, ja, ist das, was der Kunde anfragt, auch wirklich passend zu seinem Bedarf und so weiter und so fort. Aber, und da muss ich dann wieder zustimmen, ist, irgendwann bin ich halt mit dem Kunden im Gespräch und irgendwann muss ein Angebot erstellt werden. Und das kostet nun mal Zeit. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Szenarien, die man betrachten darf. Also bin ich jetzt ein Produzent mit seinen x Artikelnummern oder bin ich ein Händler mit auch x Artikelnummern, aber vielleicht viel mehr? Oder bin ich jetzt vielleicht ein Dienstleister, der vermeintlich ein individuelles Konzept für eine Beratung oder was auch immer erstellen muss, was natürlich nochmal eine andere vermeintliche Komplexität hat, die dann doch gar nicht so anders ist manchmal.
Dann lassen Sie uns reduzieren auf ein Szenario, wo das Gespräch ja erstmal erzielt werden muss. Ja? Jeder spricht ja nicht sofort mit jemandem, sondern vielleicht müssen diese Gespräche erstmal sichergestellt sein und da braucht es eine qualifizierte Antwort. Und wenn die 2 Tage dauert, ja, und ist dann schlecht und der Konkurrent hat vor 2 Tagen absolut präzise geliefert.
Ja, also ich sag mal, ich kenne es aus meiner alten Vertriebszeit, da war es halt so, ich hatte zu wenig Vertriebsindienstunterstützung, war nicht gewünscht.
Ja.
Ich war gut beim Kunden, bin dann da aus den Terminen zurückgekommen, hatte teilweise dann 100, 200 Artikel, die ich anbieten durfte.
Ja.
Und musste die dann halt selber aus dem System raussuchen, um kalkulieren. Dann hat es halt im schlimmsten Fall, weil ich da auch keinen Bock drauf hatte und ihn nach hinten angestellt habe und ich priorisiert habe, habe ich teilweise Angebote dann, weil ich mal Zeit hatte, 4 Wochen später rausgeschickt. Das war so. Und das ist natürlich ein Desaster, weil wenn du 4 Wochen später ein Angebot schickst, das einfach geht nicht. So.
Ja. Wollen wir noch ein bisschen rechnen?
Ja, bestimmt. Also ich rechne, du sagst.
Wie groß ist unser Team? Wie viele Vertriebsmitarbeiter haben wir jetzt heute?
Haben wir mal ein kleines Team, 5 Vertriebsmitarbeiter, 5 Innendienstkräfte.
Ja, also 5 Vertriebsmitarbeiter. Ja,
drei Innendienstkräfte, ja.
Machen 3 bis 5 Angebote pro Tag.
Ja, lass uns 4 nehmen.
Ja, jedes dauert zwischen da einer halben Stunde und einer Stunde vielleicht.
Rechnen wir konservativ mit 30 Minuten.
Sind wie viele Stunden ist das jetzt für manuelles Tippen? Täglich?
Können wir 4 Angebote mal 30 Minuten sind 2 Stunden, mal 5 Vertriebler sind 10 Stunden, mal 220 Arbeitstage.
Ja.
Aber die haben ja auch Urlaub.
Genau.
Sind dann, was habe ich gesagt, 10, 2200 Stunden.
So, und
eine ganze Vollzeitkraft.
Ich wollte es gerade sagen. Also
ein bisschen mehr sogar.
So, eine ganze Vollzeitkraft.
Sofern sie wirklich nur das macht, weil die machen ja dann meistens noch andere Dinge, aber egal. So.
Und dann also nur den Betrag zurückzuholen, den wir vorhin genannt hatten. Wie viel waren das?
Was für einen Betrag zurückzuholen?
Naja, was kostet diese Vollzeitstelle, diese FTE? Der durchschnittliche Vertriebler, den hatten wir ja vorhin quantifiziert.
Ja, also wenn es der Vertriebler macht, dann sind es halt 120.000 Minimum und wenn es vielleicht eine Innendienstkraft macht, sind es vielleicht 50.000 bis 60.000, aber es sind halt schon mal mindestens 50.000 bis 60.000 pro Jahr.
So. Oh ja. Plus das, was natürlich verloren geht, weil Dinge nicht stattfinden, die stattfinden können.
Ja, weil in der Zeit, wo Angebote erstelle als Vertriebler, weil es ja in meiner Zeit früher so war, kann ich nicht beim Kunden hocken und verkaufen.
So, und das jetzt mal heute ohne dieses ganze KI-Technologie-Geschwätz. Diese Summe, dieser Betrag, der muss doch eigentlich, wie soll ich sagen, Grund sein, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, darüber mal nachzudenken, ob das alles so richtig läuft, nur weil es die letzten 10, 20 Jahre so funktioniert hat.
Das sollte ein Grund sein. Also, weil vor allen Dingen, wenn ich es ja einmal durchdacht habe, habe ich ja den Vorteil jedes Jahr. Also, ich meine, die 50.000 konservativ, die sind in 10 Jahren sind halt schon 500.000 ohne Inflationseffekt. Ja? Und über 500.000 kann man mal nachdenken. Ich meine, klar, Word, ich weiß nicht, wie weit ist Office-Paket, gefühlt 30 Jahre alt, hat vielleicht die letzten 30 Jahre gute Dienste geleistet, aber es gibt ja heute andere technologische Lösungen. Du hast zwar gesagt, lass uns nicht über diese ganze KI-Geschwätz quatschen, aber die Entwicklung geht ja weiter.
Du könntest ja bei der Lösung nachher noch anreißen.
Ja.
Anreißen, aber nicht ins Detail gehen. Ja. So, jetzt ist es so, also ich höre das immer wieder. Wie viele Unternehmer sagen, ja, Automatisierung, meine Angebote, die sind so individuell, ich kann da nichts automatisieren. Ja, was antwortest du denen denn?
Bullshit.
Ja? Bullshit. Weil tatsächlich, meiner Meinung nach, und ich bin davon fest überzeugt, 80% jedes Angebots sind identisch. Firmenadresse, Ansprechpartner, Standardleistungsbedingungen, AGBs, Zahlungsbedingungen, Basispreise für Standardprodukte, das ganze Layout, ist alles gleich.
Ja, aber 80%. Dafür haben wir doch die Wertvorlage, Herr Lüthers.
Welche denn? Welche von den 8, wo mal 8 Variationen drinstehen? Was passiert denn, wenn du einem Kunden falsche Preise gibst?
Pass mal auf, es reicht ja schon, dass wir die 20%, die dann noch in der Wertvorlage angepasst werden müssen, die Fehlerquelle, weil jetzt kommt mir noch ein Fehler dazu. Ich meine, wie peinlich ist es, wenn halt dann doch vielleicht oben der Kundenname geändert wird, also oben die Adresse, aber vergessen wird, den Herrn Müller in Herrn Schulze umzubenennen?
Ja.
Super GAU oder Hallo Herr Frau. Oh, vergessen auszufüllen. Und das viel größere Desaster, was mir gerade einfällt, weil ich es auch in der Praxis erlebt habe, ist ja, wenn dann, weil man es halt nicht schnell machen will und denkt, man speichert eben verschiedene Versionen ab, so was eben halt sagt, Basispreis ist gleich, aber in den meisten Firmen gibt es ja immer noch den Glaubenssatz, jeder Kunde muss einen separaten Rabatt bekommen. Also ich bin der Meinung, der einzige Rabatt, den der Kunde bekommen sollte, heißt 0%. Fertig.
Ja, ja.
Dann hätte ich es auch wieder einfacher, aber nicht aus dem Grund. Und dann geht vielleicht die falsche Preistabelle zum Kunden. Das heißt, auf einmal kriegt der Kunde einen viel höheren Rabatt ausgewiesen, als ihm zusteht. Und fühlt sich dann natürlich auch zu Recht in der Vergangenheit schlecht gestellt. Ja? Das belastet die Kundenbeziehung. Im Zweifelsfall verliere ich dadurch einen Kunden, weil ich einmal einen menschlichen Fehler gemacht habe. So. Kenne ich alles aus der Vergangenheit. Also ist jetzt nicht erfunden.
Wir haben ja jetzt hier nur über die Erstellung gesprochen, aber was eben noch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist ja tatsächlich diese Fehlerfreiheit. Das ist ja das Korrekturlesen dieses Angebots, am besten auch noch von der zweiten Person, dass das alles stimmt.
Das ist kein Zeitaufwand, es wird nicht gemacht, aber es ist auch genau ein Problem.
Ja, aber das ist ein großes Problem. Ich muss ein bisschen Wasser in den Wein kippen, ja, also auch schlecht automatisiert ist wahrscheinlich noch schlimmer, als es manuell falsch gemacht, ja. Also man muss das natürlich dann auch vernünftig testen, wenn man es automatisiert, nur so viel dazu. Die 20% in meinen Augen, das sind genau die 20%, die der Kunde, kann's gleich, wirklich individuell arbeiten muss. Also das, was in dem Verkaufsgespräch, was man bei dir lernt, stattfindet, das sind die 20%, die dann individuell bearbeitet werden müssen, je nachdem, was besprochen wurde.
Ja, und dann reduziert sich aber auf wenig, weil ich dann halt vielleicht nur wenig Eingaben mache und dann der Rest automatisiert kommt und ich aber halt im Prinzip auch nicht die Preistabelle, weil in Word muss ich die Rabattstaffeltabelle, was auch immer, manuell jedes Mal übertragen. Müsste ja einfach nur verknüpft sein mit der Kundennummer und so weiter und so fort. Also dann zieht sich das System. Aber dann muss ich halt schon wieder denken und dann geht halt leider Word nicht mehr. So. Fällt mir aber noch was anderes ein, was ich noch ergänzend reinschmeißen wollen würde. Jetzt erstellen wir ja diese X Angebote im Jahr und bekommen hoffentlich Y Zusagen und Y ist relativ nah an X im besten Fall. Jetzt habe ich eine Word-Vorlage, die unterschrieben in Anführungsstrichen vom Kunden zurückkommt. Die muss ja irgendwo eingegeben werden, mit irgendeinem System. Mindestens mal ins Rechnungssystem. Ja. Im besten Fall wird es irgendwo noch eine Bestellung ausgelöst. Das heißt, ich muss ja jetzt wieder was übertragen. Und wenn uns da vielleicht dann der Fehler auffällt, der uns vorher nicht aufgefallen ist, muss ich dann nochmal einen Kunden anrufen und sagen, ach, Herr Kunde, mir ist übrigens aufgefallen. Wir haben den Artikel vergessen, dürfen den nachberechnen oder bla bla bla. Also, oder wir haben einen falschen Preis gehabt, bla bla bla.
Da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, vielleicht in einer anderen Episode, weil was hier passiert, wir wechseln ja einfach das Tool. Wir wechseln dann von Word in Excel und da passiert genau dasselbe. Auf jeder Workstation jedes Vertriebsmitarbeiters. Ja, die Angebotsverarbeitung dann im Endeffekt, wenn ein Feedback kommt.
Die wird in Excel gemacht.
Ich gehe mal davon aus. Ja, weil Excel kann ja dann auch rechnen. Pass auf, ein Paradoxon noch, würde ich gerne noch nachschieben. Das ist nämlich auch wirklich immer witzig. Dieselben Unternehmen, die sagen, sie sind oder sie arbeiten zu individuell für Automation, das sind genau die, die dann die Entscheidung treffen, wenn automatisiert wird, dass sie eine Standardlösung kaufen. Die kaufen dann irgendeinen HubSpot-Plan oder Salesforce, irgendwas von der Stange. Das sind genau die, die mit einer Standardlösung was verbessern wollen, aber vorher zu individuelle Angebote geschrieben haben, dass man überhaupt nichts automatisieren kann.
Ja.
Das sind die Unternehmen, die am wenigsten individuell verkaufen, meiner Meinung nach. Warum? Weil der Vertrieb dafür gar keine Zeit hat. Der hat dafür gar keine Zeit. Das
Team. Ja, und es ist so individuell, ist es doch gar nicht. Das Sortiment bleibt doch gleich.
Ach ja, nee, also wie gesagt.
Und die Dienstleistungen wiederholen sich doch auch immer wieder. Also so individuell ist das doch nicht. Das will ich noch nicht erzählen.
Frage jetzt, haben wir das Problem ausreichend zusammengefasst oder die Herausforderung, sagen wir jetzt mal, man kann es ja lösen, es ist ja kein Problem.
Naja, ich glaube, wir haben über den Zeitfaktor gesprochen, was es halt kostet. Ich glaube, da darf man noch ergänzend dazufügen, dass wenn es natürlich jetzt durch zum Beispiel in Anführungsstrichen nur die Sachbearbeitung, bitte nicht falsch verstehen, gemacht wird, nur im Sinne, weil es kostengünstiger ist, dann habe ich natürlich auch noch wieder eine Kommunikationsstelle, die ich ja schaffen muss, weil der Vertriebler muss die Informationen ja weitergeben. Das heißt, wenn ich es dem Vertriebler abnehme, was ich durchaus sehr befürworte, weil der Vertriebler gehört zum Kunden, ins Kundengespräch, virtuell oder in real, dann habe ich da natürlich auch nochmal einen Aufwand, der dazukommt, weil es der Vertriebler weitergeben muss. Und das muss auch sauber gewährleistet sein. Das heißt, der Zeitfaktor ist das eine, es wird aber auch nochmal größer, der Aspekt, der Schaden, weil in dem Moment, wo der Vertriebler es macht oder halt, wie gesagt, kann er nicht verkaufen. Das heißt, ich verliere auch weitere Angebote, die ich nämlich gar nicht erst erstellen kann, weil ich gar nicht beim Kunden bin. Und durch die Fehler, haben wir gesagt, verlieren wir natürlich da auch Angebote, die wir nur deswegen verlieren, weil wir halt Fehler machen. Und es kommt meines Erachtens noch ein Aspekt hinzu und deswegen spätestens jetzt sollte ich als Unternehmer hellhörig werden. Das ist ja auch ein unternehmerisches Risiko. Klar, wenn ich jetzt eine Fachkraft habe, die in den letzten 20 Jahren mit Word super gearbeitet hat, ist immer ein Riesenthema, die Umstellung, ich weiß. Aber irgendwann, eines Tages, wird auch diese Person in den Ruhestand gehen.
Ja.
Spätestens dann. Vielleicht geht sie vorher auch schon. Und vielleicht will ich wachsen und ich muss neue Mitarbeiter einstellen. Immer dann, wenn ich auf diesem veralteten System weiterarbeite, habe ich natürlich die Herausforderung, dass das natürlich mein unternehmerisches Risiko, Stichwort Kopfmonopol, immer weiter erhöht. Und ich glaube, jeder dieser vier Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, jeder Einzelne würde schon rechtfertigen, sich mit dem Thema mal zumindest mal zu unterhalten mit dem Herrn Lüthers oder wem auch immer, aber ich würde halt dich empfehlen. Aber in Summe sind die vier, ist es quasi schon eine Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Weil im schlimmsten Fall spricht man ja mit dir darüber und im schlimmsten Fall kommt nichts raus, Herr Lüthers. Ja? Aber dann habe ich vielleicht 2 Stunden, 4 Stunden oder meinen Tag vergeudet, weiß ich nicht. Aber im besten Fall, und davon gehe ich aus, weil ich kenne dich ja dafür gut zu nur, passiert ja unheimlich viel und ich habe einen riesen Kostenvorteil für die Zukunft und ich habe mein unternehmerisches Risiko gesenkt.
Ja, vor allem, ich weiß mal wieder Bescheid über das, was passiert oder was nicht passiert. Ne? Aber lass uns das noch mal ein bisschen hinten anstellen. Ich würde gerne jetzt noch mal ganz, also ich würde gerne in Richtung Lösung einbiegen, würde aber gerne vorher noch einen Irrglauben auflösen, weil es kommt leider auch sehr oft vor. Die angenommene Lösung kommt dann oft, hey, da müssen wir ein besseres Word-Template bauen. Und das legen wir zentral auf unseren Server und da greift jeder darauf zu und dann benutzt auch jeder dieselbe Vorlage. Das ist nicht die Lösung.
Nein,
es ist kann die Lösung nicht sein.
Und ich habe ja mit dem Beispiel, was ich ja vorhin schon erzählt habe, auch gezeigt, das ist zwar der theoretische Plan, dass dann auch jeder darauf zugreift, aber praktisch macht dann doch wieder jeder sein eigenes Ding.
Naja, vor allem auch schon das Erste, es löst ja nicht das Datenproblem. Wo kommen denn die Kundeninformationen her? Die kommen ja nicht aus einem CRM. Oder aus irgendeiner zentralen Datenquelle. Die kommen aus alten E-Mails, die kommen aus irgendwelchen Dokumenten auf irgendwelchen Computern, die kommen von irgendwelchen USB-Sticks, die werden von Hand eingetippt, das gesagt, Stichwort Kopfmonopol. Manche Leute nehmen es mit in Rente. Die Daten kommen doch nicht. Die Daten kommen
von den Kundendaten, Herr Lüthers. Ja? Ja? Jetzt kommt mir ja noch wieder was in den Kopf und sagen, wo kommen denn eigentlich die Produktdaten her? Also wenn ich jetzt selber produziere, dann kommen die vielleicht von mir. Wenn ich aber in Anführungsstrichen ein Händler bin, und ich bin Maschinenhändler oder, keine Ahnung, Verbrauchsartikelhändler, ist ja wurscht, ja, dann kriege ich ja Daten vom Kunden. Und die müssen ja auch erstmal in diese Word-Vorlage reingearbeitet werden. Und dementsprechend ist das natürlich auch wieder eine zusätzliche Fehlerquelle.
Die sich dann aber sogar
multipliziert. Ja. Also, weil die sich ja dann über alle Angebote multipliziert, bis man den Fehler entdeckt hat.
So, Datenproblem. Als erstes Konsistenzproblem hatten wir vorhin. Als zweites, jeder editiert immer noch wild rum an den ganzen Sachen und macht, was er will mit Rabatten. Und passt Angebote individuell so an, dass sie im Endeffekt eben nicht dem Standard entsprechen, den es eigentlich braucht.
Ja.
Und das Geschwindigkeitsproblem löst es auch nicht, weil es muss immer noch jedes Feld manuell ausgefüllt werden, beziehungsweise alles manuell zusammenkopiert
werden. Nee, wird ja nur rausgelöscht.
Ja.
Aber die, also selbst, wird dann, aber die Stückzahl wird dann ja quasi wieder eingetragen und dann muss wieder multipliziert werden.
Sicherlich könnte man den Prozentsatz jetzt auch ausrechnen, inwieweit vielleicht subjektiv irgendwas verbessert wird. Meiner Meinung nach ist das ein Schuss in den Ofen, das bringt nichts. Das ist nicht die Lösung tatsächlich.
Ja, da fällt mir jetzt eine Metapher ein, ich weiß nicht, ob die gut ist. Ich kann ja mein Pferd trainieren und schneller zu rennen. Das geht ja hin, da kann ich noch ein paar Prozent rausholen, aber wenn ich aufs Motorrad mich setze, wird halt, wenn ich halt die technologischen Fortschritte mitnehme, sitze ich halt auf dem Motorrad und bin fehlerfreier, oder? Und bin schneller.
Na gut, okay, also genug.
Spontan, keine Ahnung, ob es gut war.
Genug Bashing. Und ich glaube, das Problem haben wir jetzt wirklich ausgiebig und klar.
Kein Bashing, es ist ja Tatsachenbeschreibung.
Ja.
Wen es nicht betrifft, der ist ja schon ausgestiegen aus der Episode, aber wen es betrifft, der hat hoffentlich das Problembewusstsein erkannt, ja.
Gut, wie kann man es lösen? Also meiner Ansicht nach, und wir müssen jetzt nicht oder dürfen jetzt nicht in irgendwelchen technischen Quark gleiten, es gibt drei Ebenen, die ich sehe. Es gibt einmal die Datenautomatisierung. Ja, wo kommen die Daten überhaupt her? Es muss einen zentralen Ort geben, wo die liegen. Ja, die müssen nicht veränderbar sein. Die kommen immer aus derselben Quelle. Single Source of Truth. Dann gibt es eine Prozessebene.
Im Englischen irgendwie gleich wieder viel schöner. Single Source of Truth.
Ja, du musst mich jetzt stoppen, wenn es irgendwie wieder
zu obskur geil. Wird. Ich wollte es ja nur wiederholen, weil es klingt ja, ja. Manchmal, ich finde manchmal die englische Sprache einfach viel, viel cooler. Aber egal.
Okay, also Ebene 1. Datenautomatisierung. Ebene 2, Prozessautomatisierung. Ja, es gibt einen Vertriebsprozess, es gibt vorgefertigte Bausteine wie Lego, aus denen der Vertrieb, das Vertriebsteam innerhalb der 20%, die tatsächlich noch angepasst werden müssen, wählt.
Ich finde das Lego-Beispiel doof. Ich würde das eher so wie so ein Domino-Day. Kennst du noch Domino-Day von früher? Also, ja. Weißt du, weil wenn ein Stein fällt, muss ja der nächste fallen. Also ja. Dann ist es, ja. Oder?
Ja, genau, ja.
Domino Day.
Eben Nummer 3, Intelligenzautomatisierung.
Oha, was ist das denn?
Meiner Meinung nach ist das die Fehlerprüfung, die Plausibilisierung. Das System schaut vielleicht, was hat der Kunde sonst noch gekauft, was hat ein anderer Kunde, ein ähnlicher Kunde in der Vergangenheit gekauft, also Recommendation Engine.
Kunden, die das gekauft haben, kauften auch das.
Genau, vielleicht kauft ein Kunde immer nur Produkt A, weil er gar nicht weiß, dass es noch B, C, D, E, F, G gibt. Ja, warum auch? Er wurde ja nie gefragt.
Da muss ich jetzt mal reingreifen, weil das finde ich total geil, weil ich das ja auch immer erlebe in meiner Praxis. Wir brauchen mehr Neukunden. Das ist immer so das Thema, weil wenn wir zu wenig Umsatz haben und zu wenig Geld verdienen, brauchen wir mehr Neukunden. Und dann stelle ich mal so eine Frage, was ist denn mit Bestandskunden? Ich sage, ja, aber wieso bauen wir die nicht aus? Ja, haben die schon alles? Ja, nee. Und dann kannst du Bedarfstabelle machen, blablabla. Bla, bla. Und dann ist ja genau das, weil wenn der Vertriebler das gar nicht die Zusammenhänge erkennt, kann er sie nicht verkaufen, aber die Maschine erkennt halt die Zusammenhänge. Und dann können wir das halt auch, deswegen haben wir so erfolgreich. Aber auch in dem Ausbau von Bestandskunden liegt ja unendlich viel Potenzial. Vor allem geht es viel einfacher, als immer nur Neukunden hinterher.
Das ist vor allem günstiger.
Es darf ja beides sein. Ich darf ja die Neukunden machen und die Bestandskunden ausbauen. Und die Neukunden, die ich gewinne, gleich so weit besser ausstatten, weil sie gleich alles, was zusammengehört, auch zusammen kaufen.
Gut, wieder. Also Recommendation Engine.
Was für Zeug?
Ein Vorschlagssystem für
sag doch mal in Englisch, das klingt wieder schöner.
Recommendation Engine. Und dann vielleicht auch eine Plausibilisierung, was zum Beispiel Rabatte betrifft, Preistabellen betrifft. Du hast hier einen Rabatt gegeben, macht keinen Sinn oder gibt keine Rabatte in deiner Welt, stimmt, ja. Oder du hast hier einen Preis gemacht, der macht keinen Sinn. Guck das bitte nochmal nach, hier hat sich das Komma verschoben. Solche Dinge.
Plausibilitätsprüfung, alle Andreas Hoffmann, bei Rabatten ist der Rabatt größer? Ja,
ist sowieso null.
Ist er falsch, ja?
Ist ein Rabatt drin? Nein. Rot. Aber halt auch wirklich Fehler in der Preisarithmetik. Komma verschoben. Erklär das mal einem Kunden. Wenn es falsch rausging. So. Also das Ergebnis ist halt einfach, wenn du diese drei Ebenen da einziehst, bessere Angebote, höhere Abschlussquote, mehr Upselling und
Cross-Selling.
Weniger Kosten für die Erstellung.
Ja. Könnte doch sinnvoll sein, das mal zu durchdenken. Auch auf die Gefahr, dass es vielleicht nichts bringt. Aber Herr Lüthers,
ja, es geht darum, einfach.
Lass mich kurz. Bitte. Wie lange brauchst du, um dir so einen ersten Überblick zu verschaffen in so einem Unternehmen, um zu sagen, geht nicht? Ersten Überblick.
Kann eine halbe Stunde dauern, ich würde mal sagen, also 2 Stunden sollte man sich vielleicht nehmen, um das Ganze mal durchzusprechen.
Die Frage war jetzt ein halber Tag oder ein Tag, aber.
Ja, ein halber Tag.
Okay. wenn du nach einem halben Tag nichts findest, was man verbessern könnte, lädst du dann den Kunden zum Essen ein und kostet und der Kunde muss nichts zahlen. Also weder fürs Essen noch für den halben Tag.
Ja, würde ich so unterschreiben, tatsächlich.
Also was hast du zu verlieren gerade?
Ich habe nichts. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es nichts zu verbessern gibt. Man könnte jetzt sagen, was ist eigentlich eine Verbesserung?
Du musst ja ziemlich sicher sein. Ja, aber
was machst du denn? Was machst du denn, wenn ich nichts finde? Was machst du denn? Was ist denn dein Anteil?
Was ich mache, wenn du nichts findest, mir doch egal, wenn du nichts findest. Aber mein Kunde halt muss mein Kunde halt lernen, ohne Rabatte zu verkaufen, dass er wenigstens überlebt. Ja. Aber was nochmal kurz zurück zu dir, also keine Ahnung, ich habe deine Frage nicht verstanden, hilf mir nochmal gleich, ja. Aber wenn der Kunde davon überzeugt ist, bei ihm kann man nichts verbessern, kann er mit dir kostenlos ins Gespräch gehen, weil im schlimmsten Fall findest du ja nichts. Er hat 4 Stunden verloren, kriegt dafür noch ein leckeres Essen.
Ja.
Oder aber er geht da raus mit einem klaren Gedanken, was man verbessern könnte und kann sich dann entscheiden, ob er den Weg mit dir geht. Kann er ja nur gewinnen eigentlich.
Ich würde also sogar noch weitergehen.
Er muss 4 Stunden mit dir verbringen. Das ist natürlich auch hart, ja.
Aber ja, das ist hart. Der muss ja wahrscheinlich was bezahlen dann noch. Außer dem Essen. Ja.
Nee, ja, also tatsächlich. Das Risiko ist doch überschaubar. Ja, wenn ich 5 Vertriebler habe und ich kann da was verbessern mit den Zahlen, die wir heute besprochen haben und kann noch mehr Angebote und mehr Umsatz nach Hause holen. Und vor allen Dingen kommt ja noch hinzu, wenn ich den Kunden mich mit 1 oder 2 Bereichen nur ausstatte, sondern mit 3, 4, 5, 6 Bereichen, kann er ja auch viel schlechter wechseln. Also das heißt, ich binde die Kunden ja auch nochmal ganz anders. Aber gut, okay.
Nein, also es macht in jedem Fall Sinn, selbst wenn nichts gefunden wird. Ja, das Ergebnis ist ja am Ende dieses halben Tages dann sicherlich auch, dass es ein relativ...
Wir haben mal ein gutes Steak gegessen mit dem Herrn Lüthers.
Wir haben A, ein gutes Steak gegessen, B, ein relativ dicht beschriebenes Whiteboard mit Sicherheit, wo sicherlich die ein oder andere Sache drauf steht, die in puncto, wie geht's weiter, vielleicht nicht ganz... Weiß ich, unnütz
was,
ist.
Weiß ja? Ich, was ich mache, wenn du nichts findest. Jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das deine Intention
ja?
war.
Ja?
Ja, ich komme auch noch zum Essen mit dazu.
Du kommst zum Essen mit dazu und wenn ich nichts finde, heißt das ja im Prinzip, dass da Vollblutverkauf gemacht werden kann. Ja, und dass du dann im Prinzip auch nochmal so eine Nummer machst mit, was gibt es eigentlich in meinen Verkaufsgesprächen zu verbessern. Und wenn du da auch nichts findest, dann kriege ich vielleicht mein Essen wieder zurück, nur so viel.
Aber pass auf, aber wenn du oder ich oder wir beide was finden, dann kann der Kunde uns ja guten Gewissens mehrfach zum Steakessen einladen, weil er verdient sich ja dumm und dusselig.
Das ist korrekt. Das ist korrekt.
Wobei ich bin ja mittlerweile eher dann Fisch, aber egal.
Ja.
Ja. Wurscht. So, soll man einen Deckel drauf machen heute auf die Folge?
Ja, ich denke, wenn Fragen sind, dann macht sowieso am meisten Sinn, dass wir darüber mal sprechen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ja.
Also ich sehe aus der Episode, es ist wichtig, weil ich kann Zeiten optimieren und damit Kosten senken oder halt die Kosten sinnvoll anders einsetzen. Ich kann mehr Angebote dadurch nach Hause holen. Ich habe mehr Cross-Selling-Potenzial. Ich habe eine intensivere Kundenbindung. Ich kann mein unternehmerisches Risiko senken, weil ich nicht so von Kopfmonopol abhängig bin. Weil die Dinge, die ich ja erstmal, ich sag mal, technologisch besser aufgesetzt habe, das multipliziert sich ja über die nächsten Jahre.
Ja.
Und vor allem kann ich dann ja auch irgendwie damit weiter wachsen, mit den wachsenden Möglichkeiten heutzutage. Es gibt viele Gründe, wie gesagt, jeder Einzelne für sich wäre ein Grund wert, aber die Summe oder die Multiplikation von allen ist natürlich ja schon fast unternehmerisch fahrlässig, wenn man da nicht hinschaut. Ja. 30 Jahre Office war vielleicht gut, ja, wird, aber vielleicht ist für die nächsten 30 Jahre was anderes dran.
Kann ich unterstreichen.
So. Vielen Dank, Herr Lüthers, für die Diskussionsrunde heute.
Ja, hat Spaß gemacht. Nächste Woche wieder zum anderen Thema.
Du als Zuhörer hast auch Spaß gehabt und B, was für dich mitgenommen. In dem Sinne, dir eine erfolgreiche Woche.
Alles Gute.